Sie hören den Kurier.
Nein, die Glocken läuten derzeit nicht sonderlich süß. Weihnachten, das bedeutet heuer für viele von uns Isolation, Einsamkeit und vor allem Krankheit. Und für überdurchschnittlich viele Menschen in Österreich haben in den vergangenen Wochen leider die Totenglocken geläutet. Die Sterblichkeitsrate liegt aktuell etwa 11% über dem wöchentlichen Durchschnitt. Ein trauriges historisches Hoch. Die Marke der 4000 Corona-Toten ist in Kürze erreicht. Ebenfalls hoch sind weiterhin die Infektionszahlen mit dem Coronavirus. Rund 2260 Neuinfektionen am heutigen Montag, nach einem Monat Lockdown. Da schrillen eigentlich die Alarmglocken. Und Österreich? Lockert den Lockdown. Handel und Schulen sperren wieder auf, das Weihnachtsgeschäft wird eingeläutet. Über den offenen Handel wollen wir später sprechen, denn eine grundsätzliche Frage, die muss man einfach stellen. Wie kann es sein, dass wir nach über einem Monat weichem und hartem Lockdown plötzlich so viele Infizierte, so viele Hospitalisierte und so viele Menschen auf Intensivbetten haben? Sind wir Österreicher dumm, schlecht beraten oder einfach nur egoistisch? Mein Name ist Michael Hammerl und Sie hören den Daily Podcast des Kurier. Nein, die zweite Welle geht nicht einher mit einer Welle der Solidarität. Dafür muss man niemanden kennen, der immer noch Garagenpartys feiert. Es reicht ein Blick auf das Infektionsgeschehen. Also, warum verhalten wir uns so? Was verstehen wir nicht? Und vor allem, wer versteht es nicht? Die Regierung? Die Bevölkerung? Wir alle? Ich habe mit einem der renommiertesten Verhaltensforscher Österreichs gesprochen, Kurt Kottreschall. Darüber, wie gefährlich die aktuelle Situation für unsere Gesellschaft und unser politisches System ist, über die Kommunikation der Regierung und über das, was sich unbedingt ändern muss. Herr Kottreschall, finden Sie es gut, dass der harte Lockdown wieder vorbei ist? Hilft es dem Gemüt, dass wir wieder ein bisschen shoppen und zur Schule gehen dürfen?
Naja gut, die Wirtschaft freut sich, die Virologen protestieren. Das heißt, je nach fachlicher Kompetenz und je nach Position sind die Leute unterschiedlicher Meinung. Vom Verhalten der Menschen her ist das natürlich etwas, was vielen Leuten gefällt. Warum? Weil ja vorausschicken muss man, dass das menschliches Verhalten natürlich auf evolutionären Anlagen beruht, aber das impliziert, dass es enorm kontextspezifisch und flexibel ist. Also Menschen fühlen sich dann wohl, wenn sie Teil einer kohäsiven Gruppe sind. Andererseits treffen sie gern ihre eigenen Entscheidungen. Das heißt, wir haben Menschen leben gern nach Prinzipien. Wir haben sozusagen in den letzten 100 Jahren weitgehend, also sehr viel an Spiritualität verloren. Das heißt, der Konsum hat vieles davon übernommen. Das heißt, die Leute gehen einfach gern einkaufen. Ne? Das heißt, die Frage, wie erklärt man jetzt sozusagen die Freude und den Ansturm der Leute bei den wieder eröffneten Geschäften, ist nicht so einfach zu beantworten. Nicht einmal, wenn man sich nur auf die Natur des Menschen konzentriert.
Es ist jetzt so, dass wir in Österreich eine Zeit lang Infektionszahlen hatten, die weltweit proportional auch die höchsten waren, über einen gewissen Zeitraum zumindest. Bei allem menschlichen Verständnis für Leute, die sich jetzt nicht an sämtliche Beschränkungen halten wollen, wohin ist denn die Eigenverantwortung, wohin ist diese Solidarität verschwunden, die es offenbar während der ersten Welle noch gegeben hat?
Na gut, der erste Lockdown war zunächst einmal ein Schock. Wir waren alle beeindruckt, was demokratisch regierte Repräsentanten sozusagen an Einschränkungen zustande bringen, und wir haben das auch eingesehen. Der zweite Lockdown ist schon eine andere Geschichte. Also das heißt, die Leute sind müde. Wir haben alles Mögliche über das Virus erfahren und über das Verhalten der Leute. Das heißt, sozusagen die ursprüngliche nahezu Einheit in der Reaktion und das Zusammenhalten ist einer ziemlich Kakophonie zerfallen. Dazu trägt natürlich auch die nicht immer glückliche Kommunikationspolitik der Regierung bei. Dazu trägt bei, dass die Corona-Kommission, die aus Fachleuten besteht, eher im Hintergrund agiert und nicht wie in Deutschland, dass die Fachleute sozusagen in der Öffentlichkeit auftreten. Dazu gehört auch, dass man die immer mehr in die Funktion eines Feigenblattes sozusagen zurückdrängt. Ja, das heißt, es gibt jede Menge widerstrebende Informationen, die sozialen Netzwerke kochen. Und wir sehen es ja in der Zwischenzeit bei den sogenannten Massentestungen, was das Ergebnis dieser einerseits Politik, aber andererseits der Einstellung der Leute ist. Wenn wir Glück haben, gehen 30% der Österreicher hin. Das heißt aber auch, dass sich 2/3 nicht beteiligen. Und wenn das sozusagen eine Vorhersage ist, wie viele Leute sich an den Impfaktionen, an den ersten Impfaktionen beteiligen werden, na dann gute Nacht, nicht nur Österreich. Ne?
Kann man da vielleicht auch schlussfolgern, dass die Österreicher egoistischer sind oder es einfach nicht verstehen?
Das ist ein bisschen schwierig, weil warum gehen die Leute nicht hin? Im Wesentlichen hat man das Gefühl, wie gesagt, dass sie immer misstrauischer werden gegen die Informationspolitik der Regierung. Auf der anderen Seite ist das ein klarer Hinweis darauf, dass es mit dem Wissenschaftsverständnis und dem Bildungsstand nicht allzu gut bestellt ist. Wir kennen seit Jahrzehnten die Defizite des österreichischen Bildungssystems und die machen sich jetzt extrem bemerkbar. Das heißt, es weichen immer mehr Leute sozusagen in den passiven Widerstand aus, der darin besteht, dass man keine Masken trägt und dass man sich bewusst unvernünftig verhält. Und es gibt eine Deppenopposition, die immer noch Partys feiert, die auf ländlichen Fußballplätzen mit Bier oder ohne Maske feiert, etc. etc. All dem haben wir zu verdanken, dass wir international rekordverdächtige Infektionszahlen haben. Und wenn man das mit Ländern etwa wie Finnland vergleicht, wo man nur mit rationalen Empfehlungen auskommt und wo sich die Leute auch dran halten, dann kann man ungefähr ableiten, woran es bei uns liegt. Also wie gesagt, an einer Regierungspolitik, bei der man manchmal den Eindruck bekommen kann, sie sei mehr an Marketing und an den Schlagzeilen interessiert als an den Inhalten und zweitens an einer Bevölkerung, die immer wieder Probleme hat, wie gesagt, sozusagen gerade mit den komplexen Materien durchzublicken beziehungsweise das zu tun, was Sache ist. Also viel zur Frage der Eigenverantwortung. Besonders dort, wo es komplex wird, ist es natürlich ein bisschen schwierig mit der Eigenverantwortung. Ist ja auch ein bisschen ein neoliberales Konzept, muss man auch sagen.
Genau, über diese Deppenopposition und die schwache politische Kommunikation und das alles im Zusammenhang mit wohl flächendeckend mangelndem Verständnis für Wissenschaft, das haben Sie in einer Kolumne für die Tageszeitung Die Presse auch schon sehr gut beschrieben. Jetzt meine Frage, Österreich liegt bei der Akademikerquote im OECD-Durchschnitt jetzt zwar unter dem Durchschnitt, aber zum Beispiel vor Deutschland. Was gehört denn bei uns konkret geändert?
Na, es ist nicht nur der Akademikerquote. Wenn wir uns den Unterschied zu Finnland anschauen, dann sehen wir, dass dort am meisten investiert wird in die je jünger die Kinder, umso mehr wird investiert. Das heißt, die wichtigsten Investitionen, das wichtigste Augenmerk gehört den Kindern, die 1, 2, 3, 4 Jahre alt sind. Ja, und da investieren wir immer noch am wenigsten. Das heißt, die Kinderkrippen, die Kindergärten, aber auch die Grundschulen, die gehören aufmagaziniert, denn bereits sehr früh sollten die Kinder auch lernen, was Wissenschaft kann und was es nicht kann und was ein rationales Weltbild ist. Ne? Wenn man das versäumt hat und wenn auch ein Gutteil des Lehrpersonals Probleme hat, zu erkennen, was Wissenschaft kann und was es nicht kann, was sie nicht kann, dann sind natürlich viele Leute leichte Beute für Esoterik und für Erklärungen, die bis rein in die Verschwörungstheorien gehen. Und das sehen wir ja jetzt relativ heftig. Das heißt, Man darf aber auch nicht vergessen, dass es nicht nur die böse Regierung ist, die da dahinter steckt. Die bemühen sich ja zum Großteil, das muss man anerkennen, sondern dass das auch ein Ergebnis einer Entwicklung ist, die im Wesentlichen der neoliberalen Ideologie der letzten 20, 40 Jahre geschuldet ist. Nämlich, dass unsere Gesellschaft nicht kohäsiver, also nicht kohäsiver wird, also nicht mehr zusammensteht, sondern im Gegenteil langsam zerfällt. Und wenn man sich fragt, warum weltweit, ich rede jetzt nicht von Österreich, aber warum weltweit die Trumps, die Bolsonaros, die Orbans etc. im Vormarsch sind, dann hat man eine gültige Hauptantwort, das ist, die werden von jenen Leuten an die Macht befördert, die sich abgehängt vorkommen und die nicht mehr Teil eines rationalen politischen Systems sind. Und die befördern dann diese Nationalisten und Populisten an die Macht, was natürlich überhaupt nichts hilft, weil die sind an ihren eigenen Angelegenheiten interessiert, nicht aber an der Lösung der Probleme der Leute. Also dieses Abgekoppeltsein, und das merkt man auch ein bisschen, das wird auch ein bisschen durch die Covid-Krise offensichtlich, denn sozusagen, wenn jetzt ein Drittel der Leute nicht mehr hinhört, nicht mehr mitmacht, dann fällt es ungefähr mit dem Prozentsatz jener Leute zusammen, die sich bei uns leider langsam aus dem System ausklinken. Das heißt, das ist eigentlich ein Ausdruck der politischen Krise, und auch mit der besten Überzeugungsarbeit und mit der besten Regierungspolitik werden wir das nicht auf die Schnelle hinbekommen.
Also Sie beschreiben, glaube ich, dieses Mainstreaming, das teilweise dann auch beim Klimawandel fehlt, und eben auch die Tatsache, dass Leute halt teilweise lieber zum Schamanen gehen als zum Psychotherapeuten.
Ja, ich mache mir schon Sorgen, weil wenn sozusagen die Covid-Krise der Testcase ist und 30% oder mehr der Leute klinken sich aus, 60% gehen nicht testen etc., machen also nicht mit, dann frage ich mich schon, wie es gelingen soll, dass wir die Klimakrise bewältigen. Ne? Wir haben eine Unmenge von Studien, die sowohl die Klimakrise bestätigen, als auch die technologischen und gesellschaftlichen Lösungen dafür bereits anbieten, auch die wirtschaftlichen. Aber es mangelt momentan nicht am Wissen, sondern an der Umsetzung. Das heißt, wie schaffen wir es, dass die Gesellschaft, dass die Leute, dass die Politik die Erkenntnisse auch umsetzt. Und wenn man momentan die Muster anschaut, die Covid offenbart, dann ist es relativ schwierig, optimistisch zu bleiben.
Mhm. Kritisieren Sie da von Seiten der Regierungsvertreter jetzt eher die Handlungen oder die Kommunikation? Was ist da das größere Problem?
Es ist ein bisschen beides, nicht? Es wird ziemlich viel Zickzack gefahren. Man hört ja auch durch, dass die politischen Entscheidungen nicht immer im Einklang mit den Empfehlungen der Kommission, der Covid-Kommission stehen, und dass sogar eine erhebliche Zahl von Fachleuten diese Kommission schon verlassen haben, weil sie sich nicht als Feigenblatt hergeben wollen. Das heißt, es werden zu viele politische Entscheidungen getroffen, es wird zu viel Rücksicht genommen auf die Interessen von einzelnen Gruppen, wobei ich schon verstehe, dass man auf die Wirtschaft schauen muss, denn irgendwo muss das Geld ja herkommen. Man hat das Gefühl, dass die Entscheidungen aus dem Hut gezaubert werden. Die Geschichte mit den Massentestungen, ihr habt das live mehr oder weniger in den Nachrichten erlebt. Da hat man durchaus den Eindruck gehabt, dass das Bundeskanzler Kurz aus dem Hut gezaubert hat, und der Gesundheitsminister Anschober war zunächst ziemlich verblüfft. Also das schaut ziemlich nach Aktionismus aus, und das kriegen die Leute ja mit. Nicht? Also wenn man so Politik macht, darf man sich nicht wundern, wenn man das Vertrauen verliert, und wenn 30% oder viel mehr der Bevölkerung dann nicht mehr mitmachen.
Jetzt abseits vom Vertrauensverlust und von möglichen Fehlern in der Kommunikation, ein anderes Problem, das wir möglicherweise in Österreich auch haben, ist, dass Österreicher relativ obrigkeitshörig sind und in dieser Krise jetzt auch die Stunde der starken Nationalstaaten geschlagen hat und der starken persönlichen Krisenmanager. Jetzt ist so, dass etwa jeder vierte Österreicher sich einen starken Führer wünschen würde. Zumindest laut Umfragen. Was glauben Sie, wie sehr hat diese Krise jetzt unsere liberale Demokratie bereits korrumpiert und wie gefährlich ist es?
Ich glaube weniger, dass die Krise die liberale Demokratie korrumpiert, sondern dass sie viel mehr Defizite offenlegt, die unsere liberale Demokratie hat. Das stimmt. Bis zu 40%, je nach Umfrage, der Österreicher wünschen sich einen starken Mann. Und man fragt sich wirklich, was das soll. Ne? Das sind aber hauptsächlich jene Leute, die sich nicht mehr voll integriert fühlen in das große Ganze, die sich abgehängt fühlen, etc. Und solche Leute entwickeln dann den Wunsch nach Führung, auch nach emotionaler Beheimatung und kriegen es durch diese nationalistischen Opportunisten, diese starken Männer. Rational ist das nicht, weil es gibt kein Beispiel auf der ganzen Welt, wo ein starker Mann tatsächlich das Gemeinwohl und die Problemorientierung sozusagen gefördert hätte, sondern die wirtschaften in die eigenen Taschen und in die Taschen ihrer Clans und Vasallen. Die haben kein Interesse an sozusagen den Leuten, die sie gewählt haben, was Gutes zu tun. Sozusagen die Geschichte geht eher dem Bach runter. Das heißt, es ist vollkommen irrational, sich einen starken Mann zu wünschen. Rational wäre es, zu schauen, die liberale Demokratie und ihre Strukturen zu stärken. Das heißt, eine wesentlich tragfähigere Zivilgesellschaft, dass wir sie schon haben, zu schaffen. Es braucht aber Bildung. Nicht von ungefähr wird überall dort, wo diese nationalistischen Populisten an die Macht kommen, zunächst einmal an der Bildung gespart und die Bildung vernachlässigt. Das ist ein selbsterhaltendes System, nicht? Weil auch Unbildung ruft noch stärker nach starken Männern, als wir das schon haben. Das heißt, wir wissen ungefähr, wo wir ansetzen müssen. Wir sollten es nur langsam tun. Und die erste Handlung, die notwendig wäre natürlich eine Reform des Schulsystems von der Kinderkrippe weg, die eine Reform, die diesen Namen auch verdient.
Vielleicht anschließend daran, ist es jetzt dennoch gut aus Ihrer Sicht, also wahrscheinlich schon, dass die Schulen geöffnet worden sind, denn es ist ja auch so, dass Experten sagen, dass vor allem die Schulschließungen Langzeitfolgen haben werden, die sich ganz stark auf die Generation auswirken wird, die jetzt halt momentan zur Schule geht.
Gut, ich bin in diesem Sinn kein Bildungsexperte. Ich kann das nicht, ich kann dazu wenig sagen. Aber wenn man das aus mancherlei seriöser Quelle hört, dann ist das durchaus glaubwürdig. Das heißt, wir haben ja auch einen gewissen Vertrauensverlust in die Politik, der dadurch bedingt ist, dass wir jetzt gerade geschehen, dass im letzten Lockdown, dass die meisten Geschäfte geschlossen wurden, außer den Waffenläden, weil die wären ja angeblich System erforderlich gewesen und die Schulen auch. Ne? Und wir dürfen nicht vergessen, dass die AHS-Oberstufen nach wie vor geschlossen sind und unter Fernunterricht gepolt sind und die Universitäten auch. Und das zeigt eigentlich eines ganz deutlich, dass Österreich, aber auch diese Regierung, den Fokus auf Bildung nicht wirklich ernst nimmt. Das heißt, während man mit Begleitmaßnahmen die Auswirkungen, also die Infektionsgefahr im wirtschaftlichen Bereich möglichst zu kontrollieren versucht, gibt man den vor allem im AHS-Bereich und im Hochschulbereich, im Uni-Bereich sozusagen die Bildung einfach auf. Das wird natürlich bei der Vielfalt an Menschen, die da involviert sind, wird es dazu führen, dass viele zurückgelassen werden und nur jene, die wirklich fähig sind, sich einen strukturierten Alltag zu schaffen, einigermaßen unbeschadet aus der Krise rauskommen. Über die sozialen Langzeitfolgen werden wir vielleicht später einmal Daten haben. Jetzt können wir nur vermuten. Aber
genau, da würde mich eine
harmlos ist die Geschichte nicht.
Da würde mich eine Vermutung noch interessieren Ihrerseits, wenn es in Ordnung ist. Sie haben im März in einem Interview mit dem Kurier, also mit uns gesagt, soziale Einsamkeit tötet. Und hier schließt sich jetzt doch irgendwie der Kreis dieses Gesprächs. Also Menschen sind hauthungrig, sie brauchen soziale Kontakte, offene Schulen, vielleicht als Konsumfetischisten auch offene Einkaufszentren. Wie gut ist denn dieser Balanceakt bis jetzt gelungen, dass wir sagen, wir retten Menschenleben und nehmen dafür Folgeschäden in Kauf, oder wie gut ist es nicht gelungen?
Das weiß ich nicht. Soziale Einsamkeit kann töten, kostet Lebenszeit, bei manchen Leuten mehr, bei anderen weniger, manche sind ganz zufrieden. Wenn sie mal zeitlang alleingelassen und in Ruhe gelassen werden, andere brauchen den täglichen Kontakt zu bestimmten oder zu vielen Mitmenschen. Wir wissen, bei der radikalen sozialen Konstruktion des Menschen ist das eine erhebliche Bedrohung. Jetzt sehen wir aber auch in österreichischen Altenheimen, dass die Geschichte mit der Isolation ja offenbar auch nicht geklappt hat. Das heißt, wir haben ja nicht nur international rekordverdächtig hohe Infektionszahlen, wir haben auch rekordverdächtig hohe Todeszahlen, und zwar hauptsächlich in den Seniorenheimen. Da muss man schief gegangen sein. Das heißt, wir haben gerade jene Leute, die auf soziale Kontakte hoch angewiesen sind. Das sind einmal die jungen Leute, die Kinder, aber von denen rede ich jetzt nicht, sondern die Alten und Uralten haben wir auf soziale Sparflamme gesetzt, was sicher Folgen haben wird. Und wir haben sie nicht gegen Ansteckung geschützt. Also das sind gleich zwei Bereiche, in denen wirklich das System versagt hat. Das muss man echt so sagen.
Würden Sie also tatsächlich jetzt abschließend, würden Sie da ein reines Systemversagen sehen, oder spielt da vielleicht auch was anderes mit rein? Ich meine, wir haben jetzt tatsächlich bald diese traurige Marke von 4000 Corona-Toten erreicht, aktuell eine historisch hohe Übersterblichkeit und konstant viele Leute auf Intensivbetten. Ist das gesamte Thema, ist das Coronavirus noch immer zu abstrakt für die Menschen?
Naja, ich weiß nicht, das hängt, ich würde schon von Systemversagen sprechen, sehe aber im System nicht nur den Staat und die Regierung, sondern uns alle. Das heißt, es machen einfach zu wenig mit, es haben zu viele Leute wieder auf sorglos geschaltet, es werden in den Institutionen, wie zum Beispiel den Seniorenheimen, offensichtlich nicht immer die Hygieneregeln so befolgt, wie sie befolgt werden sollten, und insgesamt führt es dann im Zuge dieses Schlendrians entstehen dann diese Zahlen. Aber das, so ist es. Anders kann man das nicht ausdrücken.
Herr Gottschall, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Zeit und für das Interview.
Gern, danke für Ihr Interesse.
An den letzten Tagen vor dem harten Lockdown, als der Handel geschlossen wurde, hat es ja einen wahren Ansturm auf die Geschäfte gegeben, ob Luxusmode oder Möbelhändler. Heute, bei der Wiederöffnung, dürfte die große Schlacht zwischen den Rabattjägern ausgeblieben sein. Unser Chronikreporter Konstantin Auer war auf der Mariehilferstraße unterwegs und hat sich mit Passanten unterhalten, die shoppen oder rein zufällig ebenfalls vor Ort waren. 100 Meter lange Schlangen gab es zwar, aber mit Abstand und Anstand. Hören Sie jetzt ein Stimmungsbild.
Was halten Sie davon, dass die Leute da gleich am ersten Tag wieder anstehen?
Ich habe schon lauter Idioten. Weil das nicht normal ist. Jeder hat heutzutage genug Fetzen im Kosten, weiß ja gar nicht mehr, was er hineingeben kann. Und dann stellen sie sich an. Nicht einmal, wenn es mir eine Mille geben, die mir jetzt anstellen. Genug, dass ich da schon rede, ich will ja gar nicht, weil ich bin lungenkrank. Ich muss schon wieder aufhören, das ist nicht gut für mich.
Ich finde es absurd.
Absurd, ja. Kein Verständnis dafür, dass man am ersten Tag gleich...
Ja, Verständnis schon, aber ich würde es nicht machen. Also irgendwann würde ich halt sagen, dann geht es halt nicht, ja. Ich würde nicht stundenlang mich anstellen.
Die Kinder brauchen Schuhe.
Die Schlange hat sie nicht abgestellt.
Beim ersten Mal schon, aber jetzt, eine Stunde später, stelle ich mich an, ja.
Es ist ja immer noch nicht kürzer geworden.
Nein.
Von der Infektionsgefahr, da machen Sie sich keine Sorgen.
Nein, wir tragen alle Maske, wir halten Abstand.
Na, Ostblock. 14 Sargstück gewesen, sie haben nichts gehabt. Das ist der Blödsinn. Ich hab gerade abgemeldet was. Ich hab was bestellt und bringen das nicht zusammen. Die Technik überfordert alle. Die älteren Leute überhaupt, ich bin 80 bald. Hab meinen Zettel und ich kaufe nur ein, was ich brauche. Ich hab mein, das darf ich gar nicht sagen, was. Mein Adventkranz ist schon Jahre alt. Kaufe nichts zu Weihnachten, nichts. Gib nichts mehr aus. Ich habe schon längst abgeschlossen mit dem Konsumwaren, nur was ich brauche. Ich gehe nur mit Zettel und alles andere ist tabu für mich.
Nicht unter die Konsumfetischisten, sondern ins Wiener Messezentrum haben sich heute Kanzler Sebastian Kurz und der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig begeben. Dort gehen gerade Antigen-Massentests über die Bühne. Die beiden Vertreter von Bund und Land begruben das Kriegsbeil vorübergehend bei einem gepflegten gemeinsamen Antigentest. Beide mit, und das ist positiv, negativem Ergebnis. Weiterhin unzufrieden mit der Performance des Bundes ist der Wiener Landeschef der Bierpartei, Marco Bogo. Er hat nicht dem Weihnachtsklaus oder Nikoman, sondern dem Kanzler einen kurzen Brief gekritzelt und ich verlese hiermit den Tweet des Tages, auch wenn er streng genommen von gestern ist. Lieber Sebastian, ich verstehe nicht, warum ich nach 19 Uhr kein Bier am Würstelstandl kaufen kann. Ich habe dort eh einen Nebenwohnsitz angemeldet. Vielleicht können Sie, Klammer auf, du, Klammer zu, da eine Ausnahme machen. Danke, Marco, 33 Jahre. Der 33 Jahre junge Marco ist am Würstelstand daheim. Das Domizil der ÖSV Skispringer befindet sich derzeit in Russland. Aktuell weilt das 10-köpfige Team im klirrend kalten Nischni Tagil. Dort gibt es nicht viel, außer einer Sprungschanze. Dumm nur, wegen der strengen Quarantänevorschriften in Russland droht der Mannschaft jetzt ein längerer Aufenthalt. Nicht, weil es Präsident Wladimir Putin so will, Gott sei Dank nicht, sondern weil 8 Athleten und 2 Trainer in den vergangenen beiden Wochen positiv auf das Coronavirus getestet worden sind. ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadl will einen Langzeitaufenthalt verhindern, den Tiefflug der Skispringer beenden und sie mit einem Ambulanzjet heimholen. Wie die Zeit verfliegt, das war es für heute auch schon wieder. Um Ton und Schnitt hat sich Dominik Kanzian gekümmert. Produziert wird der Podcast von Elias Nadmesnik. Wenn euch unser Podcast gefällt, abonniert ihn doch gleich auf Apple Podcast, Spotify, wo auch immer. Hinterlasst uns gerne eine positive Bewertung. Mein Name ist Michael Hammerl. Ich verabschiede mich für heute. Servus. Are you ready to break down the wall?